Deutschlandfunk Nova. Update.
If anything, maybe that statement wasn't tough enough.
Die Feuer- und Wutdrohung gegen Nordkorea vom Dienstag hat US-Präsident Donald Trump nicht gereicht. Er hat heute nachgelegt und warnt, das US-Militär stehe Gewehr bei Fuß, wenn Nordkorea sich unklug verhalte. Die nordkoreanische Führung hatte ihm vorher vorgeworfen, die koreanische Halbinsel an den Rande eines Atomkriegs zu bringen. Die Wortgefechte zwischen US-Präsident Trump und Nordkorea gehen immer weiter. Und das ist unser erstes Thema im Update heute. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
The people of our country are safe.
Unsere Bürger sind in Sicherheit und unsere Verbündeten auch. Aber Nordkorea sollte sich am Riemen reißen oder sie werden in Schwierigkeiten sein wie kaum ein anderes Land vor ihnen.
Ob Trump damit meint, es wird einen Präventivschlag der USA gegen Nordkorea geben, dazu wollte er sich nicht äußern und meinte, wir werden sehen, was passiert. Während Trump Nordkorea weiter droht, versucht Verteidigungsminister James Mattis zu beschwichtigen.
You can see the American effort is diplomatically led.
Man kann sehen, dass bei uns die diplomatischen Bemühungen vorherrschen und Ergebnisse bringen. Mehr will ich nicht sagen. Die Tragödie eines Krieges ist wohl bekannt und muss nicht weiter beschrieben werden, außer dass es katastrophal wäre.
Auch in Deutschland sieht man das so. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor einem Militäreinsatz gewarnt.
Ich glaube das und bin fest überzeugt, dass eine Eskalation der Sprache nicht zu einer Lösung des Konfliktes beitragen wird. Ich sehe auch keine militärische Lösung dieses Konfliktes.
Merkel hält es stattdessen für besser, auf Diplomatie zu setzen, im UNO-Sicherheitsrat und mit Resolutionen gegen Nordkorea. Deutschland werde bei solchen Lösungen mithelfen. Den größeren Einfluss haben da aber wohl Nordkoreas Verbündete China und Russland. Und die haben beide Seiten heute scharf kritisiert. Der russische Außenminister Sergej Lavrov hat gesagt, dass Nordkorea und die USA mit ihren Wortgefechten übertreiben würden. Und auch China hat beide Seiten aufgefordert, vorsichtig zu sein und die Spannungen abzubauen. Russland und China haben nach Angaben von Lavrov einen Plan vorgelegt, wie die Nordkorea-Krise entschärft werden könnte. Nordkorea soll auf weitere Raketentests verzichten und die USA und Südkorea ihre Großmanöver einstellen. Die Seite, die stärker und klüger sei, solle den ersten Schritt tun.
Was sonst noch wichtig war.
Der Fipronil-Skandal weitet sich weiter aus. Mittlerweile sind 15 EU-Staaten betroffen, außerdem die Schweiz und Hongkong. Nach einiger Kritik hat sich jetzt die EU-Kommission eingeschaltet. Bis jetzt stand sie nur mit einigen Staaten in Verbindung. Jetzt will sie im September alle Betroffenen an einen Tisch holen, bei einem Krisengipfel. Dann sollen Lehren aus dem Skandal gezogen werden. Im Mittelpunkt des Skandals stehen Belgien und die Niederlande. In Belgien wurde wohl ein pflanzliches Desinfektionsmittel mit dem in der Nutztierhaltung verbotenen Fipronil gemischt. In den Niederlanden ist es dann in vielen Hühnerställen eingesetzt worden. Nach Deutschland sind nach einer Schätzung des Bundeslandwirtschaftsministeriums möglicherweise knapp 11 Millionen belastete Eier gelangt. Die Mitgliederstaaten machen sich gegenseitig Vorwürfe. Belgien wirft den Niederlanden vor, erste Hinweise auf das Fipronil nicht weitergegeben zu haben. Deutschland kritisiert das Krisenmanagement von Belgien und den Niederlanden. Ein Schiff rechtsextremer Aktivisten ist offenbar auf dem Mittelmeer in Seenot geraten. Die Sea Star wollte Flüchtlinge davon abhalten, mit Booten nach Europa zu kommen. Jetzt haben die Aktivisten offenbar Probleme mit dem Motor auf hoher See. Details dazu hat Mathis Dirkes aus der Nachrichtenredaktion.
Um den rechtsextremen Aktivisten zu helfen, haben sich jetzt ausgerechnet Flüchtlingsaktivisten auf den Weg gemacht. Die private Organisation CI hat dazu nach eigenen Angaben einen Auftrag der zuständigen Seenotleitzentrale bekommen, weil ihr Schiff am nächsten dran sei. Die Flüchtlingshelfer wollen dem Ruf auch folgen. CI-Vorsitzender Michael Buschheuer hat wörtlich gesagt, in Seenot geratenen zu helfen ist die Pflicht eines jeden, der auf See ist. Unterschiedslos zu seiner Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Gesinnung. Die rechtsextremen Aktivisten haben dagegen getwittert, dass sie die Hilfe gar nicht brauchen. Die Sea Star habe nur ein kleines Problem, das man selbst beheben werde.
Die rechtsextreme identitäre Bewegung hatte die Sea Star gechartert, um, wie sie sagt, Europa zu retten und die Arbeit der privaten Seenotretter vor der libyschen Küste zu behindern. Von den Menschen, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflüchtet sind, kehren offenbar viele wieder zurück nach Hause. Über 600.000 sind allein in diesem Jahr schon in ihre Heimat zurückgekehrt. Das hat die Internationale Organisation für Migration der UNO, die IOM, mitgeteilt. Eine Sprecherin hat gesagt, dass es jetzt schon so viele sind wie im gesamten letzten Jahr. Viele der Rückkehrer seien innerhalb Syriens geflohen. Einige hätten die Zeit in der Türkei, im Libanon, in Jordanien oder im Irak verbracht. Laut UNO wollen die Rückkehrer ihr Hab und Gut in ihrer Heimat schützen. Viele setzen darauf, dass sich die Sicherheitslage verbessert hat. Trotz der hohen Rückkehrerzahlen, allein in diesem Jahr sind auch über 800.000 Menschen geflohen. Nur noch ein paar Wochen, dann geht's für viele los mit dem ersten Job, der Ausbildung. Rein rechnerisch stehen die Chancen gut, dass es für jeden, der will, auch einen Platz gibt. Die Bundesagentur für Arbeit meldet 512.000 Lehrstellen, genauso viele wie Bewerber. Trotzdem haben 150.000 Jugendliche noch keinen Platz. Ein Problem sind große regionale Unterschiede. Dazu Aglaya Dana aus der Nachrichtenredaktion.
Es gibt Bundesländer, da suchen die Betriebe noch händeringend und in anderen kloppen sich die Bewerber um die freien Stellen. Berlin ist zum Beispiel ein hartes Pflaster. Da kommen auf 100 Lehrstellen 133 Bewerber. Nordrhein-Westfalen sieht ganz ähnlich aus. Und das heißt, in diesen Ländern haben wirklich nur Leute Chancen, die wirklich sehr gute Schulnoten haben oder die eben Glück haben oder große Kompromissbereitschaft.
In Bayern, Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern sind dagegen viele Lehrstellen noch unbesetzt, weil es zu wenig Bewerber gibt. Außerdem zeigt die Statistik der Bundesagentur, dass für viele Jugendliche nur rund ein Dutzend Berufe in Frage kommt, zum Beispiel Veranstaltungs- und Mediengestalter, Raumausstatter oder Tierpfleger. Gesucht wird aber in der Gastronomie und in Hotels. Die Öffentlich-Rechtlichen haben sich die Rechte für die Olympia-Übertragung gesichert. Bis 2024 können live Bilder von den Spielen bei ARD und ZDF gezeigt werden. Die Rechte, oder besser gesagt Sublizenzen, haben die Sender von einer amerikanischen Firma gekauft, nach längeren Verhandlungen. Die erste Runde war gescheitert. Medienberichten zufolge lag es am Geld. ARD und ZDF sollen 200 Millionen Euro angeboten haben. Discovery wollte wohl 100 Millionen Euro mehr und hatte damit gedroht, dass Olympia dann eben nur auf dem eigenen Sender Eurosport läuft. Wie viel jetzt tatsächlich für die Rechte über den Tisch gehen, ist nicht bekannt geworden. Alle Wettbewerbe werden aber nicht übertragen. Bei den Winterspielen 2018 in Südkorea müssen die Zuschauer von ARD und ZDF auf zum Beispiel Snowboard, Eiskunstlauf und Eishockeybilder verzichten.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Dass ARD und ZDF jetzt doch live von Olympia berichten wollen, sorgt im Netz für Diskussionen. User Fan von Serien kritisiert auf Twitter: Wie viel ARD und ZDF für die Rechte bezahlen, ist nicht bekannt. Man muss die Öffentlich-Rechtlichen zur Offenlegung zwingen. Ziekau kommentiert auf tagesschau.de: Sportberichterstattung hat nichts mit Bildung zu tun, sondern ist reine Unterhaltung und gehört damit ins Privatfernsehen. German Canadian sieht das anders. Die Öffentlich-Rechtlichen haben den Auftrag, ein umfangreiches Spektrum anzubieten und die Olympischen Spiele gehören dazu. User Abzocker-Initiative kommentiert: Hätte es wegen mir nicht gebraucht. Die Olympischen Spiele sind heute doch eine reine Kommerzveranstaltung, garniert mit Dopingskandalen. Malotze 2015 twittert, dass sich eine Live-Übertragung aus Asien gar nicht lohnt. Ich schaue gern Olympia. Bei den anstehenden Zeitverschiebungen sind die Rechte aber eine Geldverschwendung. Falco Hase sieht eine andere Sparmöglichkeit. Die sollen Wettkämpfe ohne Kommentare übertragen, quasi Stadionton. Die Kommentatoren vermiesen mir immer die Freude am Sport.
Was noch wichtig wird:
In Polen tritt ein Teil der umstrittenen Justizreform morgen in Kraft. An den allgemeinen Gerichten darf der Justizminister in Zukunft alle leitenden Richter entlassen und die Posten neu besetzen. Rechtsexperten sind besorgt, dass die Richter so unter Druck gesetzt werden könnten. Die EU hat ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, weil das Gesetz aus ihrer Sicht gegen die Gleichstellung von Mann und Frau verstößt. Die polnische Regierung hat die Vorwürfe zurückgewiesen.
Und sonst in der Welt?
Mitarbeiter, die in Schlachtbetrieben Zigaretten in den Gesichtern von Schweinen ausdrücken, das soll es in England in Zukunft nicht mehr geben. Wie der Guardian berichtet, hat Umweltminister Michael Gove heute Pläne für schärfere Tierschutzgesetze vorgestellt. Sie sehen unter anderem vor, dass Videoüberwachung in Schlachthäusern zur Pflicht wird. Und zwar in allen Bereichen, in denen lebendige Tiere gehalten werden. Staatliche Veterinäre sollen uneingeschränkt Zugriff auf das Videomaterial aus den Betrieben bekommen. In den letzten 7 Jahren hatten sich immer wieder Tierrechtsaktivisten von Animal Aid in zufällig ausgewählte Schlachthäuser im Vereinigten Königreich geschlichen und heimlich Videoaufnahmen gemacht. Sie belegten immer wieder Grausamkeiten und Gesetzesbrüche in fast allen Betrieben. Eine Gruppe von Studenten der Al-Azhar-Universität in Kairo hatte sich überlegt, als Abschlussarbeit ein Magazin einzureichen. Der Titel: Secrets. Das Problem: In dem Magazin ging es um Sexualkunde und damit haben sich die ägyptischen Kommunikations- und Medienwissenschaftler ziemlich viel Ärger eingehandelt. Wie der britische Guardian schreibt, haben mehrere örtliche Medien über die vermeintlich skandalöse Abschlussarbeit berichtet. Die Studenten mussten befürchten, von der Uni zu fliegen. Sie betonten, ihr Magazin enthalte weder Pornografie oder reine Aufklärung, sondern es gehe nur um soziale Probleme im Zusammenhang mit Sexualität. Am Ende konnten sie ihr Examen nur retten, indem sie ein neues Magazin einreichten. Darin ging es um Sport. Dabei wäre Sexualität ein wichtiges Thema in Ägypten. Das größte muslimische Land der Welt erlebt einen Geburtenboom, den Experten vor allem damit begründen, dass die Menschen schlecht aufgeklärt sind und schwer an Verhütungsmittel kommen. Mit 16 denken die meisten über Partys nach und vielleicht noch über den Schulabschluss. Jack Bergeson denkt schon ein bisschen weiter. Der Schüler will sich 2018 im US-Bundesstaat Kansas um das Amt des Gouverneurs bewerben. Ein Mitschüler kandidiert als sein Stellvertreter. In Kansas gibt es kein Mindestalter für eine Kandidatur als Gouverneur. In der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel hat Bergeson jetzt über seine politischen Ziele gesprochen. Das Wichtigste, Kinder an die Politik heranzuführen. Außerdem würde er ein ganz neues Gesundheitssystem einführen und mehr Geld für Lehrer ausgeben. Der Jungpolitiker selbst hat übrigens nach eigenen Angaben schon $1.300 für seinen Wahlkampf gesammelt.
Wissensnachrichten.
In Deutschland brauchen etwa 10.000 Menschen ein Spenderorgan. Letztes Jahr gab es aber nicht mal 900 Spender. Eine Idee ist, dass man Organe von Tieren nimmt. Ich finde das ja persönlich ein bisschen komisch, so ein Schweineherz zu haben. Aber im Moment klappt das sowieso noch nicht. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten. Forscher sagen aber, dass sie da jetzt einen Schritt weitergekommen sind.
Ja genau, Forscher von der Uni Harvard aus China und von einem privaten Forschungsunternehmen haben eine Studie veröffentlicht im Fachmagazin Science. Und da schreiben sie, dass sie es geschafft haben, Schweine zu züchten, die besser für den Menschen passen würden. Was sind denn da bis jetzt noch die Probleme? Ja, es gibt schon Transplantationen von Tier zu Mensch. Menschen kriegen schon Herzklappen von Schweinen oder Rindern. Das klappt schon. Es gibt auch Versuche, dass Zuckerkranke Zellen von Schweinen kriegen. Es wurden auch schon Organe von Schweinen in Affen transplantiert. Das Problem ist allerdings erstens, dass Menschen Organe von Tieren noch stärker abstoßen als die von anderen Menschen. Und ein Problem speziell bei Schweinen ist, dass Schweine im Genom spezielle Viren haben. Endogene Retroviren heißen die. Und die könnten für menschliche Zellen schädlich sein. Aber genau bei diesem Punkt gibt es jetzt eben Fortschritte. Die Forscher haben es nämlich geschafft, diese Viren im Genom von Schweinen zu deaktivieren. Und sie haben Schweine gezüchtet, die das Virus eben nicht mehr hatten.
Das heißt, diese Schweine könnte man dann nehmen für Organtransplantationen?
Na, soweit ist die Forschung noch lange nicht, denn das Problem mit dieser Abstoßungsreaktion, das ist ja immer noch nicht gelöst. Man versucht zwar auch, Schweine zu züchten, die dem Menschen genetisch ähnlicher sind, sodass es dann vielleicht keine Abstoßung mehr gibt, aber es gibt auch immer noch andere offene Fragen. Beim Herz zum Beispiel, da pumpt eine Kammer beim Schwein etwas schwächer als beim Menschen. Also sowas müsste vorher auch noch gelöst werden, bevor ein Mensch ein Schweineherz transplantiert bekommt.
Also das dauert wohl noch mit den Schweineorganen. Beim nächsten Thema geht's um Psychologie.
Ja, es geht um die Phasen, in denen man sich schlecht fühlt. Ich schätze mal, die hat jeder, auch wenn man das nicht so gerne nach außen zeigt. Psychologen aus Kanada sagen, dass es auf lange Sicht besser ist, wenn man diese Phasen einfach akzeptiert. Also nicht hinterfragen, nicht lange drüber nachdenken, grübeln, sondern einfach sagen, ist halt so, gehört dazu. Die Forscher haben mehrere Tests gemacht mit 150 bis 1000 Freiwilligen und da kam raus, die sich selbst unter Druck gesetzt haben, wenn sie schlechte Laune hatten, die neigen auch eher zu Depressionen oder Ängsten.
Gut zu wissen, dass Optimismus da umso mehr weiterhilft. Lass uns jetzt mal optimistisch bleiben fürs Wochenende. Da könnten wir nämlich, wenn wir Glück haben, ganz viele Sternschnuppen sehen.
Ja, es ist wieder Zeit für die Perseiden. Das ist ein Sternschnuppenregen, der immer um diese Zeit im Jahr vorkommt. Der entsteht, weil die Erde um die Sonne wandert und dabei auf eine große Weltallstaubwolke trifft. Und diese Staubkörnchen, die rasen durch die Atmosphäre, hinterlassen Leuchtstreifen aus heißem Gas. Und das kommt dann bei uns als Sternschnuppen an. Dafür braucht man noch nicht mal ein Fernglas, das sieht man auch mit bloßem Auge.
Wann sieht man das am besten mit bloßem Auge?
Ja, Höhepunkt ist von Samstag auf Sonntag. Da könnte man im Optimalfall ungefähr 100 Sternschnuppen pro Stunde sehen. Am besten man guckt in Richtung Nordosten, da werden die meisten sein. Leider kommen am Wochenende oft Wolken dazwischen und der Mond scheint von Samstag auf Sonntag auch recht hell. Das ist alles nicht optimal. In den Nächten drauf wird es etwas besser mit dem Mond, aber dann gibt es leider auch nicht mehr so viele Sternschnuppen.
Trotzdem, wir bleiben optimistisch. Jo. Das wird schon. Danke an Katrin.
Wetter.
Die Chance, dass die Wolkendecke über Deutschland heute nochmal aufreißt, ist leider nicht so wahnsinnig groß. In der Mitte und im Süden regnet's, im Osten kann es Unwetter geben. Auch morgen bleibt's ziemlich grau, nur im Osten reißt es zwischendurch mal auf bei bis zu 21 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.